Ja, einen guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich, euch heute wieder hier an Bord dienen zu können und ja, im Markus-Evangelium weitermachen zu können nach längerer Pause. Auch von meiner Warte nochmal herzlich willkommen, euch Studenten. Schön, dass ihr uns heute besucht. Ja, der Frühling, auch wenn es noch etwas frisch ist, ist ja in vollem Gange und damit die ja, lästige Erkältungs- und Grippezeit hoffentlich weit hinter uns. Egal, ob ihr jetzt diesen Winter irgendwie flach gelegen habt oder nicht, bitte ich euch, stellt euch die folgende Situation vor. Ihr seid schwer krank und macht euch auf zum Arzt. Die Krankheit kommt euch wirklich lebensbedrohlich vor. Und nur dieser eine Arzt scheint euch vor dem sicheren Tod retten zu können. Ihr schleppt euch also mit letzter Kraft ins Wartezimmer. Und dort merkt ihr sehr schnell, dass euer Zustand weitaus schlechter ist als der der anderen Patienten. Alle Wartenden sehen weitaus besser aus, ja, fast gesund. Nach stundenlangem Warten kommt ihr endlich an die Reihe und werdet ins Untersuchungszimmer gebeten. Ein Schimmer von Hoffnung kommt auf, als der kompetent aussehende, perfekt rasierte Arzt hereinkommt und euch kräftig die Hand schüttelt. Er sagt: "Oh, Sie sehen aber nicht gut aus. Sind Sie krank?" "Ja", sagt ihr, "schwer. Ich fürchte, ich sterbe." Angeekelt und empört springt der Arzt da plötzlich zurück, ruft panisch eine Krankenschwester ins Zimmer und schreit euch beim Davonrennen noch zu: "Sind Sie verrückt, hierher zu kommen? Selbstverständlich behandeln wir hier nur Gesunde. Als Kranker sind Sie hier vollkommen falsch. Machen Sie, dass Sie verschwinden und niemand sonst hier anstecken." Gott sei Dank, entspricht dieser verrückte Arztbesuch nicht der Realität meiner Arztbesuche und ich hoffe, euch, geht es ähnlich. Aber diese erfundene Geschichte hilft hoffentlich zu verdeutlichen, dass es absurd wäre, wenn ein Arzt, der ja den Körper und die Erkrankungen und die Medikamente kennt, sich nur um Gesunde und nicht um Kranke zuerst kümmern würde. Ein Gesunder könnte sogar zum Elektriker oder zum Bäcker gehen. Ein Arzt, der nur Gesunde behandelt, wäre überflüssig, wäre sinnlos. In unserem Text heute Morgen aus dem Markus-Evangelium sehen wir, wie Jesus sich in unserem Bibelabschnitt als ein Arzt vorstellt, der gekommen ist, um Kranke zu heilen. Nicht von Zahnweh oder Grippe, sondern von einer Krankheit des Herzens. Unser Titel für heute Morgen ist deshalb "Der Nächste bitte", von der Berufung des Levi zum Hausbesuch von Dr. Jesus auch bei dir. Der Nächste bitte, von der Berufung des Levi zum Hausbesuch von Dr. Jesus auch bei dir. Bevor ich euch den Text vorlese, vielleicht eine kleine Herausforderung. Einige von euch kennen vermutlich diese Begebenheit mit Levi in dem Text schon von klein auf. Und da ist man dann immer verleitet, irgendwie abzuschalten. Aber ich bitte euch trotzdem, den Herrn zu bitten, einfach, dass er euch trotzdem da Neues zeigt und ja, euch vielleicht auch da aufweckt, wo wir abgestumpft sind oder diese Geschichte innerlich schon als, okay, kenne ich schon, abgehakt haben. Genau. Ja, schlagt mit mir doch bitte auf, Markus 2, Vers 13. Wer noch eine Bibel braucht, wir haben da drüben oder wir haben hier auch Gemeindebibeln. Ich weiß nicht, wo die jetzt gerade liegen, aber wenn ihr eine wollt, dann hebt einfach die Hand und irgendwie kommt dann eine zu euch bestimmt. Genau, ich lese uns vor, Markus 2 aus der Schlachter-Übersetzung, ab Vers 13. Da ging Jesus wieder an den See hinaus, und die ganze Menge kam zu ihm, und er lehrte sie. Und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, an der Zollstätte sitzen. Und er sprach zu ihm: "Folge mir nach." Und er stand auf und folgte ihm. Und es geschah, als er in dessen Haus zu Tisch saß, dass auch viele Zöllner und Sünder sich mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch setzten, denn es waren viele, die ihm nachfolgten. Und als die Schriftgelehrten und die Pharisäer sahen, dass er mit den Zöllnern und Sündern aß, sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum isst und trinkt er mit den Zöllnern und Sündern? Als Jesus es hörte, sprach er zu ihnen: Nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Soweit unser Text für heute Morgen. Und ich möchte ihn erstmal für uns einordnen, wo wir uns jetzt so im Markus-Evangelium befinden. Und ihr dürft gerne nochmal ins Kapitel 1 zurückblättern und so ein bisschen mit überfliegen. Ganz am Anfang, in Vers 1 dieses Evangeliums, hatte Autor Markus uns Jesus schon als den Christus, als den versprochenen Retter und als den Sohn Gottes angekündigt. Und als Jesus dann auftrat, bestätigt von Johannes dem Täufer und bestätigt von Gott selbst mit einer Stimme aus dem Himmel, da hat er den Menschen von der bevorstehenden Königsherrschaft Gottes erzählt und sie in den Versen 14 und 15 auch dazu eingeladen, Buße zu tun, umzukehren und an ihn zu glauben. Und zum Beispiel der Fischer und spätere Apostel Petrus und einige seiner Kollegen oder sein Bruder, die sind diesem Aufruf und Befehl auch gefolgt. Das seht ihr sozusagen in den Versen, glaube ich, 17, nee, 16 oder so bis 20 etwa. Und dann wurde im weiteren Verlauf des Abschnitts, im ersten Kapitel, klar, welche Prioritäten dieser König Jesus hatte. Nicht um politische oder militärische Ziele ging es ihm, um Popularität oder Ansehen als Wunderheiler, sondern ihm ging es um die Reinheit der Menschen vor Gott und ihre Sünde, die sie von Gott trennt. Das war seine Priorität. Gerade im letzten Abschnitt hatten wir von Robert gehört, im Kapitel 2, 1 bis 12, wie Jesus einen Gelähmten geheilt hat, um das volle Ausmaß und den Fokus seiner Vollmacht zu zeigen. Dass er sogar Sünden vergeben könne und das auch tun wollte, was eigentlich nur Gott kann. Dafür war er gekommen. Ob der Gelähmte dann der Einzige war, dessen geistliche Not interessierte, und wie wir von unserem Titel von der Berufung des Levi zum Hausbesuch von Dr. Jesus auch bei dir kommen, möchte ich mit uns in vier Überschriften besprechen. Die erste ist: Jesus suchte gerade Sünder. Zweitens: Jesus rief Sünder zu Umkehr und Nachfolge. Drittens: Jesu Mission war es, Sünder heil zu machen. Und als viertes kommen wir mit Sünden immer wieder zu Jesus und bringen wir auch andere mit. Keine Angst, ich wiederhole die Überschriften, während wir uns durch den Text arbeiten. Also, erste Überschrift: Jesus suchte gerade Sünder. Und um den Punkt nachzuvollziehen, müssen wir nochmal klären, mit wem Jesus hier zu tun hatte, nachdem er jetzt die Menge am See Genezareth gelehrt hatte. Und wir sehen da vier Gruppen, wenn ihr mitschaut. Erstens sehen wir da, seine Jünger waren bei ihm. Und das sehen wir in Vers 15. Petrus, sein Bruder Andreas, Johannes und sein Bruder Jakobus und vielleicht waren noch weitere dabei. Die haben wir vorher schon kennengelernt. Als zweites fiel Jesus in Vers 14 aber Levi, der Sohn des Alphäus, ein Zöllner, auf. Ihn suchte Jesus offenbar speziell auf an seiner Zollstation und wir sehen, dass auch weitere Zöllner da in den Versen 15 und 16 mit dabei sind und mit Jesus Zeit verbringen. Viele von euch wissen wahrscheinlich, was Zöllner zur Zeit unseres Textes ausmachte und deswegen möchte ich das relativ kurz halten, was ich über Levi und die Gruppe der Zöllner sagen möchte. Das soll aber jetzt nicht überheblich oder insidermäßig klingen. Wenn ihr da Fragen habt, dürft ihr mich gerne ansprechen. Ja, aber die Zöllner damals, das waren Juden, die im damaligen Israel das Steuereintreiben von der Besatzungsmacht Rom gepachtet hatten. Die waren sozusagen Dienstleister oder Franchise-mäßig unterwegs. Weil sie in der Praxis aber nicht die von Rom geforderten Steuern oder nicht nur die von Rom geforderten Steuern, sondern oft auch weitaus mehr zu ihrem eigenen Gewinn erpressten, waren sie beim restlichen jüdischen Volk extrem unbeliebt. Also vermutlich die Beliebtheit von Parkwächtern in Tübingen, die so die Knöllchen verteilen, minus 1000 oder irgend sowas. Und sie waren zusätzlich als Verräter verabscheut, weil sie quasi mit dieser heidnischen, götzenverehrenden Besatzungsmacht Rom gemeinsame Sache machten. Wie schlimm oder okay Levi jetzt seiner Tätigkeit als Zöllner nachging, finden wir im Neuen Testament nicht heraus. Aber klar ist, Zöllner war ein akzeptables Schimpfwort. Und ich weiß nicht, ob es schlimmer war als so schwäbische Schimpfwörter, die ich mal gegoogelt habe. Da gibt es irgendwie Grasdackel, Lumpe oder Hunds gmeiner Kerle oder sowas, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Auf jeden Fall war das damals akzeptabel, Zöllner als Schimpfwort einzusetzen und sogar einen Zöllner gerade raus anzulügen, weil so einen schlechten Menschen, da war es sogar okay, den direkt anzulügen. Also traf Levi vermutlich auch diese tiefe Verachtung, die seine Zunft allgemein bei seinen Mitisraeliten hatte. Also das mal zu den Zöllnern. Und dann sehen wir als eine weitere Gruppe in Vers 15 auch noch Sünder. Dort werden Sünder erwähnt, die Jesus offenbar gemeinsam mit den Zöllnern traf. Wen meint der Autor Markus hier wohl mit diesem Begriff Sünder in Anführungszeichen? Ja, für den normalen Juden war mit Sünder vermutlich Menschen gemeint, die ähnlich wie die Zöllner wegen ihrer zweifelhaften Arbeiten oder Lebensführung als nicht rechtschaffen angesehen wurden. Zum Beispiel Prostituierte, Nichtjuden, Ausländer. Und was Ansehen und Rechtschaffenheit anging, da waren Sünder mit Levi und seinen Zöllnerkollegen allesamt am Ende der moralischen und religiösen Skala angesiedelt. Und deswegen ist es umso verblüffender, und damit kommen wir zurück zu der ersten Überschrift, dass Jesus sie suchte, sie aufsuchte, sich für sie interessierte, zu ihnen kam, Zeit mit ihnen verbrachte. Wo sehen wir das? Ja, schon in Vers 14, Jesus sah Levi, heißt es, und er ging auf ihn zu und sprach an seiner Zollstelle mit ihm. Jeder halbwegs anständige Jude hätte, wenn möglich, vermutlich eher einen riesigen Bogen um Levi gemacht. Und ich könnte mir vorstellen, sogar Petrus und seine Kollegen waren vielleicht mehrfach bei Levis Zollstation für den nächtlichen Fischfang abgezockt worden. Und auch sie waren vielleicht verblüfft, dass Jesus, ihr Rabbi, sich mit so jemand wie Levi einließ. Der Clou ist aber, dass Jesus dann zur Hauptperson auf einer Party, auf einer Feier in Levis Haus wird. Was wir ab Vers 15 sehen, wenn ihr nochmal reinschaut. Ja, wahrscheinlich geht es hier um ein richtig üppiges Festessen. Und Kommentatoren meinen, dass Jesus nicht nur als ein Gast unter vielen anzusehen war, sondern dass er quasi der eigentliche Gastgeber war oder zumindest der Ehrengast, die Hauptperson. Und Levi hatte reichlich eingeladen und viele, schaut mal, in Vers 15 steht da, viele Zöllner und Sünder waren dabei. Also ging es Levi offenbar darum, möglichst viele Gäste auch mit Jesus Gemeinschaft haben zu lassen. Mit einem Zöllner am Zollhäuschen reden war eine Sache. Tischgemeinschaft mit vielen Zöllnern und Sündern zu haben, war aber eine ganz andere Dimension. Denn besonders damals war Tischgemeinschaft das Symbol dafür, mit jemand wirklich ganz enge Gemeinschaft zu haben. Tischgemeinschaft stand für Verbundenheit, gegenseitige Annahme. Wir kennen es ja auch, wenn wir gemeinsam zu Hause mit anderen essen, dann hat es auch einen hohen Stellenwert. Wir würden nicht jeden einfach nach Hause einladen. Aber damals für die Juden war das noch wichtiger, weil wegen den Essensvorschriften des Alten Testaments gemeinsam zu essen auch etwas mit religiöser Reinheit zu tun hatte. Und das bringt uns nun zur vierten und letzten Gruppe, die wir in diesem Abschnitt feststellen oder finden, die in Vers 16 beschrieben werden, nämlich die Schriftgelehrten und Pharisäer. Die waren quasi die religiöse Elite. Sie hatten sich vorgenommen, Gottes Gesetz, so wie es die Schriftgelehrten kannten und auslegten, möglichst treu zu befolgen. Und sie wollten damit irgendwie die Abtrünnigkeit des Volkes von Gott, das zu seiner Unterjochung geführt hatte, umkehren. Sie glaubten, dass Gott sein Volk befreien und zu ihm als König zurückkehren würde, wenn die ganze Nation Buße tat und Gottes Gebote auch im Alltag wieder sehr viel genauer befolgte. Und deswegen nahmen sie die Gesetze des Alten Testaments sehr, sehr genau, ja, zu genau. Und sie dichteten vor allem noch weitere Gebote oder Interpretationen dazu. In einem unserer nächsten Abschnitte geht es darum, wie die Jünger beim unterwegs mit Jesus Ähren abpflücken. Für die Pharisäer war das Arbeit. Und damit ein Verstoß gegen das Sabbatgebot. Das heißt, sie übertrieben praktisch die Gebote des Alten Testaments. Insbesondere die ärmeren oder einfachen Menschen hatten aber offenbar damals auch weder Zeit noch Geld oder die Muße dazu, das Gesetz nach dieser übertriebenen Art der Pharisäer so genau zu studieren und einzuhalten. Und deshalb bedeutet der Begriff Sünder aus Vers 16 für viele Pharisäer einfach nur das einfache Volk oder der Pöbel. Oder vielleicht noch besser alle, die nicht so religiös vorbildlich sind wie ich. Für manche Pharisäer war vermutlich jeder normale Mensch so ein zöllnerartiger Sünder und der Umgang mit solchen Sündern war tabu. Denn sie glaubten auch, dass es irgendwie ihre eigene Reinheit besudeln würde. Gemeinsam zu essen mit Zöllnern und Sündern war undenkbar. Also im krassen Gegensatz zu den Pharisäern sehen wir, dass Jesus sich mit solchen Menschen einließ, die von der religiösen Elite abgelehnt und zutiefst verachtet wurden. Er redete mit ihnen, verbrachte Zeit mit ihnen, aß und trank sogar mit ihnen. Und Freund der Sünder wurde er deshalb auch von vielen geschimpft. Also wir sehen und halten wir fest, Jesus suchte die Sünder seiner Zeit. Was wir in unserem Text auch sehen, ist, dass Jesus sie zu Umkehr und Nachfolge rief. Das ist unsere zweite Überschrift. Jesus rief Sünder zu Umkehr und Nachfolge. Und schaut nochmal in Vers 14. Jesus sieht Levi, er geht auf ihn zu und er sagt zu ihm, folge mir nach. Der gleiche Satz, der gleiche Befehl, den Jesus in Kapitel 1, Vers 17 den Fischern am See zugerufen hatte. Und Jesus befiehlt, Levi folgt. Er verließ alles, wie Lukas in der Parallelstelle in Lukas 7 schreibt, und folgte Jesus von diesem Moment an nach. Hier in Markus 2 sehen wir, dass Levi offenbar seine Zollstation zumindest verließ und damit das Steuereintreiben und vielleicht sein Geld oder Reichtum. Aber im weiteren Markus-Evangelium und in der Bibel sehen wir auch, dass Levi Jesus mehrere Jahre lang begleitete. Und höchstwahrscheinlich ist der Levi des Markus- und Lukas-Evangeliums der Matthäus aus Matthäus 9, und zwar die gleiche Person, nämlich der Jünger und spätere Evangelist Matthäus. Levi-Matthäus legte also im Prinzip alle seine eigenen Pläne ab und folgte stattdessen Jesu Plan für sein Leben. Er machte eine 180-Grad-Drehung vom habgierigen Zöllner zum Jesus-Nachfolger. Eine 180-Grad-Drehung der eigenen Ausrichtung weg von sich selbst, seinen Plänen, hin zu Gott und seinen Zwecken für sein Leben. Und nichts anderes bedeutet dieses Wort Buße, Umkehr. Er gewann dabei Jesus und wurde Teil des Königreich Gottes. Seine komplette Zukunft legte er in die Hände von Jesus. Und er gab scheinbar jede Sicherheit auf. Sicher dachten seine Kollegen, er ist vollkommen durchgedreht, dass er diesem Rabbi plötzlich einfach folgt. Es zeigt uns Jesu Macht, aber auch, wie außergewöhnlich es war, dass Levi ihm nachfolgte. Einige von Levis Kollegen und Sündern waren aber auch mit Jesus am Tisch und folgten Jesus möglicherweise auch nach, so wie es Vers 15 andeutet. Levis Veränderung und ihr Kennenlernen von Jesus hatte sie also auch irgendwie neugierig gemacht. Für die Pharisäer schien es vermutlich undenkbar. Warum gab sich ein Mann Gottes, der Dämonen austreiben konnte, der Aussätzige und Gelähmte heilte und der den Anspruch erhob, Sünden zu vergeben, warum gab er sich mit den religiösen Versagern ab? Sicherlich musste dieser Abstecher zu Levi irgendwie ein Ausrutscher auf dem Reiseplan von Jesus sein, oder? Und es bringt uns zu unserer dritten und, denke ich, wichtigsten Überschrift, nämlich Jesu Mission war es, Sünder heil zu machen. Jesu Mission war es, Sünder heil zu machen. Ja, wo sehen wir das in unserem Text? Ja, die Situation spitzt sich zu und während die Pharisäer bei der Heilung des Gelähmten ihre Gedanken noch für sich behielten, so sprechen sie hier in Vers 16 aus, was sie so irritierte. Vers 16, warum isst und trinkt er mit den Zöllnern und Sündern? Ja, warum gibt sich ein Prophet des reinen Gottes, ein Gottesmann wie Jesus mit den unreinsten Menschen ab. Für sie war das ein Skandal. Jesus hörte aber die Frage und kommt in Vers 17 seinen Jüngern mit der Antwort zuvor. Dort steht, als Jesus es nämlich hörte, sprach er zu ihnen, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Jesus zitiert hier vermutlich ein altes Sprichwort über einen Arzt. Und man braucht kein religiöser Experte sein, um es zu verstehen. Es ist leicht zu erkennen, dass mit den Kranken Sünder gemeint sind und mit den Gesunden die vermeintlich Gerechten. Wie hoffentlich auch unsere erfundene Einstiegsgeschichte klar gemacht hat, natürlich kommt ein Arzt um der Kranken willen. Für die, die Hilfe brauchen. Ja, die, die merken, dass sie Hilfe brauchen und sich dem Arzt vertrauensvoll zuwenden, seiner Diagnose und seiner Behandlung folgen wollen. Meinte Jesus damit nur die Sünder nach dem Verständnis der Juden allgemein oder gar dem der Pharisäer? Ja, wer sich mit der Lehre von Jesus und der Bibel als Ganzem beschäftigt, wird feststellen, dass Sünder jeden Menschen beschreibt. Denn jeder lehnt die rechtmäßige Herrschaft Gottes über seine Kreatur, den Menschen, ab. Diese Einstellung der Rebellion ist, was Sünde bedeutet. Und sie trifft für jeden Menschen, ja, für uns alle zu. Gott sieht unser von Sünde, von der Rebellion gegen ihn verunreinigte und quasi infizierte Herz. Und das macht Jesus auch in Markus 7 klar, dass aus unserem Herz, das ist die Quelle dieser Rebellion, dieser Auflehnung gegen Gott. Anders als Gott bemerken wir meist nur, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, vielleicht die Symptome der Sünde. Streit, Ehebruch, Lügen oder Mord, die aus der Habgier, der Lust, dem Neid, dem Hass oder dem Stolz in unserem Herzen gespeist werden, wie Jesus es auch erklärt in Markus 7. Und wir bemerken in unserer Welt Krankheit und auch körperlichen Tod, die letztlich auch Folgen der Rebellion gegen den Gott des Lebens sind. Das alles erscheint uns aber trotzdem vielleicht weit weg oder harmlos. Denn mit dem normalen Maß der milderen oder nicht sichtbaren Symptome lebt es sich scheinbar doch ganz bequem, oder? So wie ein Patient selbst mit Prostatakrebs heutzutage unter der einen oder anderen Therapie oft Jahrzehnte mit guter Lebensqualität leben kann. Warum ist die Sünde also so ein Problem? Warum möchte Jesus als Arzt kommen, der diese Sünde behandelt? Ja, die Rebellion gegen Gott zieht noch weitere, und zwar ewige Konsequenzen nach sich. Der Lohn der Sünde ist der Tod, so heißt es in Römer 6, Vers 23. Und hier ist nicht nur dieser körperliche Tod gemeint, sondern auch ein ewiger geistlicher Tod. Das Gericht Gottes, die ewige Trennung von Gott. Und das ist millionenmal schlimmer als jede Virusinfektion oder Krebserkrankung. Ein ewiger Zustand von Schmerz, Qualen, ohne alles Gute und Gut und Schöne und das Ewig. Und uns muss klar sein, gegen diese tödliche und gefährliche geistliche Krankheit des Herzens ist kein Kraut gewachsen und keine normale Medizin wirkt. Der Heilungsversuch der Pharisäer durch gute Werke, durch Einhaltung der Gebote, durch sich fernhalten von Sündern, die Sünde zu bekämpfen, wie alle Versuche von religiösem oder tugendhaften Verhalten auch heute, nutzlos, hoffnungslos gegen die Quelle der Sünde, eine reine Symptombehandlung, weil die Ursache, die Unabhängigkeit von Gott, die Rebellion gegen Gott weiter besteht. Aber Jesus nennt hier ab Vers 17 erfreulicherweise als dritten Punkt unseres Textes ganz klar seine Mission und seine Zielgruppe. Jesus erklärt nämlich, dass er gerade deshalb gekommen war, um Sünder heil zu machen und zur Umkehr zu rufen. Er ist der Arzt, der gekommen ist, um hilflose Sündenkranke heil zu machen. Was für die Pharisäer von außen aussah, als würde Jesus die Sünde feiern, war eigentlich ein Hausbesuch bei Schwerstkranken. Und als schwerstkrank erkannte sich offenbar Levi und vielleicht auch seine Kollegen. Als Gottes Sohn kann nur Jesus wie ein geistlicher Herzchirurg das Herz so verändern, dass die Wurzel der Sünde und ihre chronische und fesselnde Natur ausgerottet werden, so wie Jesus es dem Gelähmten zugesprochen hatte. Das ist Jesu Mission, Sünder zu retten. Und in Markus 10, Vers 45 fasst er es so zusammen. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Während das kostbare Geschenk der Gnade und Vergebung, der Veränderung des Herzens durch Jesus kostenlos ist für Sünder, so hatte seine Mission, die Rettung der Sünder, doch einen hohen Preis. An den Osterereignissen vor wenigen Wochen haben wir gesehen, seine Mission kostete Jesus mehr als selbst das riesige Budget des deutschen Gesundheitssystems oder hier nur seinen guten Ruf. Am Kreuz von Golgatha tauschte Jesus das Blut seines makellosen, sündlosen Lebens ein gegen die Schuld, die Sünde von uns Menschen. Am Kreuz nahm er die, ja, man könnte sagen, geballte Kontamination der Sünde auf sich, um die Seinen rein von ihr zu machen. Und er trug dort nämlich das gesamte Gericht, das dieser Berg an Schuld verdient hätte, um für uns den Weg wieder frei zu Gott zu machen und uns quasi geistliche Gesundheit in der ewigen Gemeinschaft mit ihm zu schenken. Das ist die Mission, die den Hintergrund bildet für das, was Jesus hier sagt, dass er zum Arzt werden will für Sündenkranke. Ja, wir hatten im Text gesehen, Jesus sucht Sünder auf, Jesus rief Sünder zur Umkehr und Nachfolge und es war Jesu Mission, Sünder heil zu machen. Und ich hoffe, dass ihr diesen Text jetzt besser verstehen konntet und auch wenn ihr ihn eigentlich vielleicht schon gut kanntet. Aber die Frage ist, was nehmen wir davon mit? Wie gehen wir jetzt heute mit dieser Begebenheit um? Und in dieser letzten Überschrift möchte ich uns das versuchen, etwas aufzuzeigen. Und die Überschrift lautet: Kommen wir mit Sünden immer wieder zu Jesus und bringen wir auch andere mit? Versetzt euch doch noch mal kurz in diese Szene in dem Haus bei Levi. Wie wäre das? Da sehen wir Jesus am Tisch mit seinen Jüngern, mit Levi, mit anderen Zöllnern, die Pharisäer bei ihnen oder die gucken vielleicht zum Fenster so rein. Und die Frage, die ich euch stellen möchte, ist: Wo wärst du am liebsten in dieser Szene? Wärst du lieber drinnen bei Jesus und den Zöllnern und Sündern oder draußen bei den Pharisäern oder ganz woanders? Ich glaube, eigentlich wäre es doch toll, auf dem Fest in Levis Haus dabei zu sein, oder? Essen und trinken mit Freunden, mit so einem Ehrengast, der einfach die besten Geschichten erzählt und bei dem man sich irgendwie wohlfühlen kann. Bei Jesus als einem, der in dessen Gegenwart es okay ist, seine Fehler und sein moralisches Versagen zugeben zu können, es ihm zu bringen und dann auch wieder angenommen zu sein. Dieses Gefühl von Geborgenheit ohne Masken erleben wir oft in unseren Familien. Aber selbst da fällt es uns manchmal schwer, unsere Masken komplett abzunehmen. Manche unserer Gedanken oder Taten trauen wir uns selbst gegenüber Ehepartner, Geschwistern, Eltern oder Kindern auszusprechen. Trauen wir uns nicht. Jesus wusste hier in unserem Text genau, mit wem er es zu tun hatte. Levi und seine Kollegen brauchten ihm nichts vormachen. Vielmehr akzeptierten sie wohl Jesu Diagnose, sündenkrank. Ihm etwas vorzumachen, hätten sie gar nicht gekonnt. Er sah als Gottes Sohn sowieso ihr Herz und ihre Gedanken, wie wir es auch im Abschnitt vorher gesehen hatten bei dem Gelähmten. Aber er war offenbar nicht schockiert oder angeekelt, wenn er dort bei Levi vielleicht eine lange Liste von Geldgier, Betrug oder Diebstahl sah. Und deshalb, wenn jemand von euch hier oder jemand, den ihr kennt, diesen guten Platz bei Jesus noch nicht kennt und noch nicht dort angekommen ist, dann möchte ich fragen, warum nicht dorthin gehen? Jesus sucht doch jeden Sünder, egal wie das Herz innen aussieht. Jesus will auch da diese tödliche Infektion der Sünde heilen und neues, ewiges Leben schenken. Wer von seinem Leben ohne Gott zu einem Leben mit Gott umdreht, also Buße tut oder umkehrt, der wird auch auf dem Weg mit Jesus positive Veränderungen erfahren. So wie Jesus Levi von seiner Zollstation mitnahm und einen neuen Sinn und neue Kraft gab, so hilft Jesus uns, die Herrschaft und die Muster der Sünde zu brechen, Dinge in Ordnung zu bringen, die menschlich vielleicht menschlich gesehen unmöglich erscheinen mögen. Natürlich muss man sie loslassen und Jesus Herr sein lassen, seinem Ruf folgen. Aber auch damit möchte Jesus helfen, wenn wir ihn einladen. Wenn du also Jesus noch nicht entschieden folgst, dann bitte ich dich, nimm die Diagnose der Bibel an und kehr wie Levi zu Jesus um. Du darfst uns gerne ansprechen, wenn wir dich dabei irgendwie begleiten oder dir helfen können. Und wenn ich jetzt heute Themen angeschnitten habe, die für dich überraschend oder schwierig oder persönlich, sehr persönlich sind, dann stehe ich auch gerne für ein Gespräch bereit. Vielleicht fehlt dir aber irgendwie die Begeisterung oder die Freude am Weg mit Jesus. Du hältst dich irgendwie schon an Jesus, aber so richtig vom Hocker reißt es dich manchmal nicht. Ich denke, auf dem Festessen mit Jesus herrschte viel Freude und auch wenn man damals beim Essen herumlag, waren alle vom Hocker gerissen und begeistert, denke ich, von der Freiheit von Schuld, die nur er schenken kann. Ich denke, Levi und vielleicht viele andere hatten verstanden, wie unwürdig sie waren und welch ein Privileg, dass sich der reine Jesus mit ihnen abgab und sie reinmachte. Und vielleicht hilft es dir, über deinen Platz in der Szene weiter nachzudenken. Wirklich einzugestehen, wie krank du warst und wie erstaunlich und mächtig und barmherzig Jesus ist, dich aufzunehmen, dir einen Platz an seinem Tisch zu bieten und dann neu zu staunen, dass Jesus sich auch mit dir abgeben will, dir geholfen hat, dir weiter auf dem Weg nahesteht. Und ich kann mir vorstellen, vielleicht darüber nachzudenken, kann dir helfen, auch Freude zu empfinden und dich auch noch zu einem entschiedeneren Nachfolger von Jesus zu machen. Ich möchte dich auf jeden Fall einladen, bitte Jesus darum. Für alle die schon entdeckt haben, dass nah bei Jesus der beste Platz für Sünder wie dich und mich ist, die möchte ich aus unserem Text heraus ans Herz legen, das nicht zu vergessen. Und zwar dann, wenn sich deine Schuld dich abhalten möchte, zu Jesus zu kommen. Vertrauen wir uns nicht Jesus oder anderen Geschwistern an, wenn wir das Gefühl haben, wir haben Jesus enttäuscht. Also wenn du schuldbeladen bist, dann darf dich unser Text heute Morgen ermutigen, zu ihm zu kommen. Auch wenn du Jesus schon ganz lange kennst. Er ist immer noch dein Freund der Sünder und für deine Schuld hat er am Kreuz den Preis bereits gezahlt. Du kannst immer wieder frei ausgehen. Du bist quasi geimpft gegen eine fatale Neuinfektion. Er hat dich mit seinem Heiligen Geist immun gemacht gegen die Macht und die ewigen Folgen der Sünde. Und eine Hilfe im Kampf gegen die verbleibenden Sündensymptome in unserem Leben geschenkt. Aber Umkehr und Glauben sind auch unsere Langzeittherapie, die Jesus uns allen verschrieben hat. In Markus 8 erinnert uns Jesus außerdem daran, was Nachfolge für seine Jünger heißt. Wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Jesus erbarmt sich über Sünder, aber wer ihm nachfolgen will, der soll seinen Begierden absterben. Bei Levi vielleicht seiner Gier nach Geld, ich weiß es nicht. Vielleicht für einen anderen. Die Suche nach sexueller Befriedigung vor oder außerhalb der Ehe, nach mehr Einfluss, nach Ansehen, nach einem guten Ruf, nach Gesundheit oder nach Sicherheit ohne Gott. Geh hin und sündige fortan nicht mehr, sagte Jesus an verschiedener Stelle. Und deshalb sind wir auch als Nachfolger Jesu aufgerufen, hartnäckigen Symptomen der Sünde in unserem Leben entschlossen die Stirn zu bieten. Und sein Wort zu nutzen, um uns diese Diagnose in unserem Leben zu ermöglichen. Den Weg, der sich selbst verleugnet, aber enger und enger mit Jesus verläuft, der endet für umgekehrte Sünder in der Ewigkeit bei ihm, wie Jesus im Rest dieses Abschnitts aus Markus 8 verspricht. Es lohnt sich also, selbst süße Sünden fallen zu lassen, um jetzt schon enger bei Jesus zu sein. Ich denke, wenn wir mehr bemerken, Wie viel wir Jesus verdanken, dann werden wir ihn auch mehr lieben. Und dann wird es uns leichter fallen, ihm unser Leben immer mehr anzuvertrauen. Also ich lade euch ein, kommen wir als Sünder immer wieder nahe zu Jesus und folgen wir ihm täglich. Tun wir Buße und glauben wir an ihn. Dazu möchte ich euch ermutigen. Ja, als letzten Gedanken laden wir auch, wie Levi, andere zu Jesus ein. Vielen von euch hat diese Frage auf den ersten Blick hin, wo möchtest du in der Szene stehen, habt ihr bestimmt geantwortet, na klar, bei Jesus. Und das ist auch gut so. Zumindest in der Theorie. Aber vielleicht ist es in der Praxis doch manchmal nicht so einfach. Denn hätten wir wirklich bei Jesus sitzen wollen, wenn Jesus sich mit Zöllnern und Sündern abgibt? Wen würden wir als Gastgeber eher ungern dabei haben? Selbst wenn es die Möglichkeit bieten würde, dass gottesferne Menschen Jesus kennenlernen. Was, wenn da zum Beispiel stehen würde, Jesus saß zu Tisch mit Levi, einem vehementen Atheisten? Oder mit einem mehrfach Geschiedenen, der in wilder Ehe lebt? Oder der Leiterin der örtlichen Buddhismusgruppe oder des Fastnetzvereins? Oder jemand aus der LGBTQ+-Bewegung, dem liberalen Rallye-Lehrer, dem fiesen Nachbarn, einem Abtreibungsbefürworter, einem Transvestiten, einem Klimaaktivisten oder einer lautstarken Feministin. Obwohl wir selbst Dr. Jesus zwingend brauchen, tun wir uns manchmal schwer mit den anderen Patienten im Wartezimmer. Vielleicht, weil wir uns als Christen heute, anders als damals, eh schon als Außenseiter fühlen und unsere Gesellschaft, anders als damals, vielleicht diese Dinge, die uns so schockieren, weil Gottes Wort sie ablehnt, weil sie in unserer Gesellschaft teilweise gefeiert werden. Ich möchte uns aber trotzdem einladen und auch mich, uns einfach zu etwas zu sensibilisieren für die Möglichkeit, dass wir nur zu leicht denken, wie die Schriftgelehrten in Vers 16. Dass wir uns als Gerechte, als Starke sehen, die Dr. Jesus nicht brauchen oder zumindest nicht so krass brauchen wie diese anderen. Und dass wir deshalb nur in unserer christlichen Blase bleiben. Die Selbstwahrnehmung des Glaubensvorbilds und Ex-Pharisäers Paulus hilft uns hier vielleicht. In 1. Timotheus 1, Vers 15 kommt er zu dem folgenden Schluss. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Von denen ich der Größte bin. Wenn wir uns in dieser Gesinnung prüfen und Buße tun, wird es uns vermutlich mehr gelingen, Zöllner und Sünder um uns herum mit Demut und Barmherzigkeit zu behandeln. Sie werden uns vielleicht weniger unrettbar erscheinen, weil wir begreifen, dass wir eigentlich ebenso verloren waren. Dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin, das ist gute Nachricht für unsere Familien, an der Uni, in Tübingen, in dieser Welt. Und es ist auch unsere dringliche Botschaft heute, die wir weitergeben können und durch die Jesus wirken möchte. Wie wunderbar wäre es, wenn Menschen über Geschwister hier aus unserer Gemeinde mit Jesus bekannt werden könnten. Indem unsere Gemeinde und unsere Häuser und unsere Esstische Orte sind, wo Jesus für Hausbesuche auch heute noch Sprechstunde hat. In dem spannenden Buch beschreibt die Feministin Rosaria Butterfield ihre unglaubliche Glaubensreise und Bekehrung. In einem Zeitungsartikel hatte sie als damals lesbische Professorin für Queer-Theorien unter anderem den Glauben an Jesus und auch die von Männern dominierte Gesellschaft der USA kritisiert. Sie bekam daraufhin viel Hasspost, aber auch einen Brief von einem Pastorenehepaar, Ken und Floyd. In dem Brief hinterfragten sie Rosarias Grundannahmen und ihre Überzeugungen sachlich, aber sie luden sie auch zum Austausch darüber zum Abendessen ein. Rosaria nahm die Einladung an, zunächst um ihre Feinde besser zu verstehen und sie besser argumentativ aufs Kreuz legen zu können. Was erstaunlicherweise aber folgte, war eine zweijährige Zeit von weiteren Essenseinladungen, Gesprächen, gemeinsamen Bibellesen. Ken und Floyd trafen auch Rosarias Freunde. Und es war klar, dass sie keine Angst hatten, so schreibt sie, sich an mir oder ihnen zu kontaminieren. Sie sagt weiter, ich fühlte mich sicher, mit ihnen befreundet zu sein, weil Ken und Floyd auch keinen Druck ausübten, sofort in die Gemeinde zu kommen. Schließlich kam Rosaria zum Glauben an Jesus und ist heute als Pastorenehefrau und Autorin aktiv für Jesus. Die Hoffnung von Ken und Floyd, dass selbst eine so unrettbar erscheinende, ich sag's mal, Zöllnerin und Sünderin wie Rosaria durch Jesu Kraft zu einer Nachfolgerin von Jesus werden konnte, blieb also nicht unerfüllt. Vielleicht können wir von dieser wahren Begebenheit und auch von uns von Levi auch inspirieren lassen, dass er seine Freunde alle zu Jesus bringen wollte und dafür sein Zuhause öffnete, seine Zeit und sein Geld einsetzte. Ich möchte nochmal zusammenfassen. Ich hoffe, ihr konntet am Text nachvollziehen, dass Jesus keine Berührungsängste mit den größten Sündern seiner Zeit, wie sie genannt wurden, hatte, sondern dass er gerade sie suchte. Zweitens hatten wir gesehen, dass Jesus gerade sie zu Umkehr und entschiedener Nachfolge rief. Und drittens hatten wir gesehen, dass es Jesu Mission war, Sünder heil zu machen. Wir selbst dürfen deshalb auch immer wieder zu Jesus kommen und andere mitbringen. Unser Text stellt uns also vor allem die Einmaligkeit von Jesus, sein riesiges Erbarmen und seine verändernde Macht erneut vor Augen. Und ich möchte euch deshalb einladen, ihn noch jetzt in den Liedern, die vor uns stehen und auch in der Gebetsgemeinschaft gemeinsam anzubeten und ihn zu loben und ihn auch zu bitten, dass ja diese Verse auch in unserem Leben Anwendung finden, dass wir sie umsetzen können. Das möge der Herr schenken. Amen.